Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich durfte mit dem Johannes Lutz von Duschbrocken sprechen. Ja, und zwar verfolge ich ihn schon seit einiger Zeit auf LinkedIn. Er ist ja sehr aktiv. Und seiner Brand Duschbrocken, der bist du sicher auch schon mal begegnet. Ja, ich erstmalig 2020, als sie in der Höhle der Löwen aufgraben. Und genau von dieser Zeit, von davor, ja, wie die Brand entstanden ist und danach, welche Schlüsselstrategien zum Erfolg geführt haben, das erzählt er uns heute und gibt uns einige spannende Learnings an die Hand. Natürlich haben wir auch über Marktplätze und Amazon gesprochen. Ja, all das jetzt rein ins Gespräch mit Johannes Lutz. Moin Johannes.
Hallihallo Jonas, grüß dich.
Hi, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Lass uns endlich mal schaffen. Wer bist du? Was machst du? Duschbrocken werfe ich schon mal in den Raum. An sich schon ein geiler Brandname. Wie kam es dazu? Erzähl mal.
Cool, ja. Genau, ich bin einer von der zwei Gründer von Duschbrocken. Wir sind eine D2C-Brand, die sich darauf konzentriert, Spaß ins Badezimmer zu bringen und gleichzeitig die Einwegplastikflasche zu verbannen. Die Idee ist 2017 gekommen. Da habe ich meinen Mitgründer kennengelernt, den Christoph, auf einer Weltreise. Da waren wir mit unseren Backpacks unterwegs. Und hatten alles perfekt optimiert auf Platz und Gewicht. Also wir hatten Mikrofaserhandtücher dabei, die schnell trocknen. Wir hatten wiederbefüllbare und knautschbare Flaschen dabei. Und trotzdem hatten wir große Shampoo- und Duschgelflaschen bei uns im Rucksack. Und die können auslaufen, was eine Riesensauerei ist. Dann ist alles voll. Die dürfen nicht mit ins Handgepäck. Die nehmen viel Platz weg. Und selbst wenn die dann leer sind, weiß man nicht, wohin mit der Plastikflasche. Gerade in anderen Ländern, aber auch in Deutschland. Inzwischen wissen wir ja auch, der gelbe Sack ist nicht so nachhaltig und wird nicht so recycelt, wie man vermutet. Und da haben wir gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen und haben dann, als wir 2018 zurückgekommen sind, 6 Monate lang entwickelt und das erste feste Shampoo und Duschgel in einem entwickelt, den Duschbrocken. Das ist jetzt schon eine Weile her. Damals haben wir noch alles irgendwie zu zweit gemacht, mit einer Crowdfunding-Kampagne das Ganze dann finanziert. Und inzwischen konzentrieren wir uns wirklich drauf, weitere Produkte auch plastikfrei zu machen. Immer mit dem Fokus, Nachhaltigkeit soll auch Spaß machen. Also Farbe, Duft, Schaum sind ganz wichtige Komponenten bei uns, in all unseren Produkten eigentlich. Und so haben wir jetzt ein Portfolio an Produkten, das wir auch immer erweitern, wie feste Zahnpasta, festes Deo, feste Sonnencreme, wo wir genau mit dem gleichen Ansatz wie bei dem Duschbrocken weitere nachhaltige Produkte für deine tägliche Pflegeroutine entwickeln. Wir sitzen hier in Stuttgart, sind ein Team von ein bisschen über 20 Leuten, je nach Situation, aber gerade genau ein bisschen über 20, immer noch gebootstrapped, also 100% Eigenkapital finanziert, ohne fremde Investoren oder Investorinnen und haben immer noch Spaß an dem, was wir hier machen.
Sehr cool. Ja, wo du Spaß sagst, Spaß ins Badezimmer habe ich auch, oder Spaß habe ich auch gekriegt, wo ich die Produktbezeichnung gesehen habe. Ja, von, ich glaube, Cool Raoul, Frischer Fritz bis Milde Hilde ist alles dabei. Wer denkt sich das aus? Kommt das aus deinem Kopf?
Das passiert meistens dann irgendwie nach der Arbeit, irgendwie bei einem Feierabendbier, dass man drüber nachdenkt, wie das klingen könnte. Ja. Ursprünglich war die Idee, dass wir gesagt haben, naja, es ist ein Reisebegleiter. Also wir sind wirklich mit der Reisenische gestartet und es war auch total gut für uns eine ganz kleine Zielgruppe auszusuchen, die wir auch gut kannten, wo wir auch Vorteile hatten. Wir hatten selber Reiseblogs und ich und meine Freundin, jetzt Frau, hatten damals einen YouTube-Kanal. Christoph war auf Instagram und auf einem Blog mit seiner Freundin, jetzt Verlobten, aktiv. Und so hatten wir auch Zugang zu anderen Content-Creatorinnen aus der Reisenische, deren Reichweite wir dann auch beim Launch total gut nutzen konnten. Also das auf jeden Fall vielleicht da schon mal das erste kleine Learning, mit einer kleineren Zielgruppe zu starten, auf die man irgendwas genau targetet, hat uns zumindest brutal geholfen. Und da wir gedacht haben, Mensch, der Duschbrocken soll mit auf Reisen gehen, soll ein Reisebegleiter werden, dann soll der auch einen Namen bekommen. Und so waren dann die ersten drei Duschbrocken, die wir hatten, Carlos Kokos, Frieda Früchtchen und Maxi Minz, die auch heute noch Teil unseres Standardsortiments sind. Und aktuell machen wir ganz viel, da unsere Produkte sich auch aufbrauchen. Das ist natürlich sehr dankbar, gerade für eine nachhaltige Brand. Irgendwie eine nachhaltige Klamottenbrand hat es da immer schwer. Die muss erstmal sagen, bitte keine neuen Klamotten kaufen und wenn, dann bitte irgendwie im Secondhand-Laden. Und nur wenn es nicht anders geht, darfst du irgendwie bei uns einkaufen. Und wir haben das Glück, dass unsere Produkte sich nach circa 2 Monaten einfach aufbrauchen, weil man die benutzt und benutzen muss. Und so haben wir gedacht, genau, wir machen viel jetzt über Sondereditionen, wir können viel dann, jetzt zum Beispiel genau, wie du sagst, Frischer Fritz und Cool Raoul sind unsere 2 Sommereditionen für dieses Jahr. also für die Ocean Lover und für die Bergsteiger jeweils der passende Duft. Und so versuchen wir immer wieder neue Düfte, eine neue Geschichte zu erzählen, um gerade unsere Retention Rate auch hochzuhalten.
Sehr cool. Aber da gerade so die Schlüsselfaktoren am Anfang waren dann schon diese Influencer in Form von Bloggern damals, oder ja, also ihr seid dann auch über den eigenen Online-Shop erstmal skaliert, richtig?
Genau, und bis heute eigentlich. Wir hatten so, ich würde sagen, drei unterschiedliche Wachstumsphasen oder größten Hebel, die Nadel am weitesten bewegt haben. Das war am Anfang sicherlich Organic Social, also wirklich 2018, da kamen Stories raus auf Instagram. Oder 2017 war das schon, da haben wir schon angefangen, unsere Story und die Geschichte des Duschbrockens irgendwie zu begleiten. Die Entwicklung schon noch bevor es ein Produkt überhaupt gab, konnten so viele Leute dann auch auf unsere Landingpage bekommen, die dann sich für unseren E-Mail-Newsletter angemeldet haben und wurden dann informiert, als die Crowdfunding-Kampagne live ging, und konnten da einfach kostenlos sehr für die damaligen Verhältnisse für uns sehr viel Reichweite generieren. Und auch das ganze Thema Influencerinnen oder Content Creatorinnen war damals noch nicht so groß und noch nicht so der Markt. Das heißt, da hatten wir das Glück, Nummer eins über den persönlichen Kontakt in der Reiseszene viele Leute zu gewinnen, die einfach das Produkt getestet haben und gut fanden. So haben wir das auch gemacht. Wir haben denen Pakete rausgeschickt mit einem handgeschriebenen Brief dazu. Hey, guck mal, was wir irgendwie gemacht haben aus unserer Erfahrung von unserer Weltreise. Probier das gerne mal aus. Wir würden uns total freuen, irgendwie, wenn es dir gefällt und du deiner Community davon erzählst. Und aber das ist ja auch immer noch so, dass Influencerinnen oftmals auch am Zahn der Zeit sein wollen und müssen, um auch den Trust in ihrer Community aufrechtzuerhalten. Und das war damals alles noch mehr oder weniger ohne monetäre Gegenleistung unserer Seite möglich. Da hatten wir dann auch Glück, als dann das ganze Thema Nachhaltigkeit und Plastikverzicht auch in der breiten Gesellschaft irgendwie in den letzten 4-5 Jahren größer wurde, dass viele Influencerinnen ihre Community gefragt haben, sie sind auf der Suche nach plastikfreien Alternativen. Und so wurden wir dann in den Kommentaren oft verlinkt. Und was wir dann gemacht haben, ist immer, wenn wir verlinkt wurden, haben wir die Person direkt angeschrieben, haben gesagt, hey, wir haben gesehen, du versuchst irgendwie eine Veränderung, irgendwas nachhaltiger zu machen, und wir wurden da empfohlen, wenn du Bock hast, schicken wir dir gerne einfach mal unsere Produkte zu, würde uns interessieren, was du davon hältst. Und da hatten wir echt Glück, dass ein paar größere Content-Creatorinnen damals dann auch, also im sechsstelligen und kleinen siebenstelligen Bereich, dann einfach in ihren Stories kostenlos von dem Produkt erzählt haben. Das ist heute jetzt irgendwie schwieriger möglich. Ja. Aber das war so unser erster großer Wachstumshebel. Also wirklich Organic Social, auch wirklich da aktiv zu sein. Heutzutage nennt man das, glaube ich, Community Building. Ich finde es immer schwierig, wenn man, ich habe es vorhin auch schon gesagt mit der Retention Rate, wenn man Dinge macht, um solche Sachen umzusetzen, finde ich es immer schwer. Also wenn die Motivation ist, zu sagen, okay, was kann ich machen, um eine Community aufzubauen, finde, das ist vielleicht eine gute Leitgedanke, aber ich habe das Gefühl, oftmals die Entscheidung, die dabei rauskommt, ist gar nicht die beste dafür, die Community wirklich aufzubauen, weil das Ziel der Aufbau der Community ist und nicht zum Beispiel tatsächlich einen Mehrwert für die Community zu liefern oder tatsächlich was zu machen, was einen Mehrwert hat. Und ich glaube, lieber mit dem Gedanken zu starten, hat einen besseren Outcome, als mit der Frage zu starten. Zum Beispiel jetzt im Falle der Retention Rate, sich zu fragen, wie können wir die Retention Rate erhöhen, glaube ich, führt nie zu dem besten Ergebnis, nie zur höchsten Retention Rate, sondern vielmehr die Frage, was könnten unsere Kundinnen noch cool finden? Das ist, glaube ich, eine viel, viel bessere Frage. Genau. Ja, und dann genau, vielleicht der zweite Wachstumsfaktor bei uns, irgendwie der nächste große Hebel war dann 2020, unser Auftritt bei die Höhle der Löwen. Da hatten wir echt Glück, das war zur Hochzeit von die Höhle der Löwen. Wir wurden 2019 von Sony Pictures, das ist die Produktionsfirma hinter dem Format, gefragt, ob wir nicht auftreten wollen und unsere Geschichte erzählen möchten.
Okay.
Und also das hatte man damals einfach auf dem Schirm, gell? Jeder, der damals, glaube ich, was gegründet hat oder ein Startup hatte, hat von allen, seinem Großonkel bis hin zum Kumpel, gehört, Mensch, dann musst du doch mal zur Höhle der Löwen gehen. Und als dann die Anfrage kam, haben wir natürlich auch gesagt, okay, das ist vielleicht eine Chance, die wir so nicht mehr bekommen, so viele Leute auf einmal zu erreichen. Und dann waren wir bei der bei der Aufzeichnung, dann hat es ein Jahr gedauert, bis es ausgestrahlt wurde. Dann auf einen Schlag, genau, da hatten wir auch schon Glück, also da waren wir dann schon relativ stabil aufgestellt, hatten dann unsere ersten Mitarbeitenden, ich glaube, wir waren ein Team von 5 Leuten damals, hatten so 70 oder 80 Orders am Tag. Und durch die Ausstrahlung bei Höhle der Löwen hat sich dieses Grundrauschen, also diese Grundbestellungen pro Tag, langfristig verdoppelt. Also wir hatten dann einen großen Peak bei der Ausstrahlung, es waren irgendwie 12.000 Bestellungen. Ich weiß, da war Endzeitstimmung bei uns im Lager. Aber das ebbt dann sehr schnell wieder ab, also sobald eigentlich die Aufzeichnung vorbei ist. Aber das Grundrauschen, also die täglichen Bestellungen, das hat sich mit einem Auftritt bei die Höhle der Löwen verdoppelt. Das war also echt ein großer Hebel für uns. Und ich würde sagen, auch ab da hat sich dann auch immer mehr angefühlt wie eine Firma.
Das glaube ich.
Hat man ein bisschen langfristiger geplant. Wir haben dann auch unsere Größe, unsere Fläche nochmal vergrößert und hatten einfach dann auch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, um weitere Entscheidungen zu treffen, um mehr Dinge auszuprobieren. Und da haben wir dann auch angefangen, dann für Marketing und Werbung Geld auszugeben. Das haben wir davor immer nicht gemacht. Also wir haben gesagt, davor haben wir uns nur auf unser Produkt konzentriert. Das würde ich, glaube ich, auch wieder so machen. Das war super, denn das Wachstum, das wir damals erzielt haben, bestand immer oder kam durch Empfehlungen unserer Kundinnen. Und damit hatten wir sozusagen automatisch den Product-Market-Fit sichergestellt. Also wir wussten, wir haben eine Nische gefunden, die unsere Produkte so gut finden, dass sie es auch weiter erzielen und wir sogar damit wachsen können. Und dadurch wussten wir dann, ab dem Moment, wo wir dann Werbung geschaltet haben, dass höchstwahrscheinlich die Leute, die wir über die Werbung erreichen, auch wieder weiter erzielen und auch weiter das Produkt einkaufen. Und das war für uns dann der dritte große Wachstumskanal, war dann hauptsächlich Paid Social, aber Performance Marketing im Allgemeinen. Das waren so die Hochzeiten dann irgendwie 2019, Anfang 2020, wo wir dann wirklich Customer Acquisition Costs hatten von 6-7 Euro, wovon wir heute träumen.
Das wollte ich schon sagen, ja, ja.
Also sind wir jetzt fast
gerade wie auf Amazon. Gerade bei Produkten, die wieder gekauft werden, die verbraucht werden, ist das ganz weit weg der Realität. 6 bis 7 Euro, jeder
kann. Voll. Also wir sind da immer noch, wir sind von Anfang an, das hörst du vielleicht schon, super konservativ, liegt wahrscheinlich auch dran, dass wir gebootstrapped sind. Wir haben bei uns intern, früher war es immer so, dass wir gesagt haben, wir müssen Monat für Monat Cashflow positiv sein. Also letzten Endes eigentlich wie so ein kleiner Handwerksbetrieb. Wir haben gesagt, naja, wir können in einem Monat nicht mehr Geld ausgeben, als reinkommt. Egal, ob es jetzt günstiger wäre, mehr Rohstoffe einzukaufen zu einem günstigeren Kilopreis und dann langfristiger Plan, wenn das Geld diesen Monat nicht reinkommt, dann geben wir es auch nicht aus. Ja. Dadurch haben wir sicherlich margenseitig am Anfang viel auf der Strecke gelassen, wachstumsseitig auch viel auf der Strecke gelassen. Aber wir hatten halt die Sicherheit, dass wir keine Annahmen treffen mussten für die Zukunft, gerade als junge Firma, keine Annahmen in die Zukunft treffen mussten, wo wir nicht sicher waren, ob die eintreten oder nicht und wir damit vielleicht unsere Firma und das Geschäftsmodell riskieren. Und ich glaube, das sieht man heute, das sieht man viel und das ist auch total legitim. Also das ist, glaube ich, persönliche Vorliebe, wie man das machen möchte. Ich glaube, viele Leute, gerade im Startup, möchten wahnsinnig schnell wachsen. Und da, was da letztendlich, das ist oftmals, glaube ich, ein bisschen Roulette. Also da setzt man dann alles auf Rot und hofft, dass das dann in Erfüllung geht, dass Rot auch kommt. Und wenn Rot kommt, dann hat man doppelt so viel und setzt dann alles wieder auf Rot. Und klar, wenn das 6-7 Mal gut klappt, dann hat man eine wahnsinnig große Firma. Aber es reicht eben, dass es einmal nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat man dann irgendwie manche Firmen bei Corona gesehen, die vielleicht offline waren, manche Firmen nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine, die online waren, dass gewisse Vorhersagen, dass es nicht immer in die gleiche Richtung geht und gewisse Vorhersagen nicht eintreten, die dann echt in Schwierigkeiten gekommen sind. Und wenn man gewillt ist, da vielleicht die Upside so ein bisschen zu deckeln, kann man dadurch, glaube ich, seine Downside, also das Downside-Risk, das Risiko des Scheiterns, glaube ich, deutlich minimieren. Und es ist natürlich so, jetzt rückblickend irgendwie auf die goldenen Zeiten des Performance-Marketings schauend, wäre ich natürlich auch froh, wenn wir 3, 4, 5 mal so viel Geld irgendwie in die Kanäle gepackt hätten, was wir damals auch hätten machen können. Aber haben wir nicht. Genau, und nichtsdestotrotz bin ich trotzdem froh, glaube ich, dass wir das so gemacht haben, weil niemand hätte sagen können, dass es so kommt.
Das ist so. Ja. Wie verteilen sich die Umsätze heute? Immer noch primär der Shop, der eigene, denke ich mal, ja, aber seid ihr auch im Einzelhandel vertreten? Seid ihr, ja, welche Kanäle bespielt ihr noch? Und wie verteilen sich die Umsätze ungefähr?
Ja. Genau, also wir sind da gerade in so einem kleinen Wandel, denn wir haben ja schon jetzt über die drei irgendwie Wachstumskanäle des Duschsprungs in den letzten 5 Jahren gesprochen, und bei uns stellt sich jetzt die Frage, was ist der nächste Wachstumskanal? Also irgendwie mit Customer Acquisition Costs, die gerade so dafür sorgen, dass die Erstbestellung bei uns noch profitabel ist, beziehungsweise Break-Even, und das ist auch unsere Benchmark, an der wir aktuell noch festhalten möchten, sehen wir da nicht mehr die Skalierung und das Wachstumspotenzial wie vielleicht vor 2, 3 Jahren. Und deswegen stellen wir uns wirklich die Frage, was ist denn der nächste Wachstumskanal? Und wir sind aktuell Solo-Channel unterwegs eigentlich. Also wir machen 94% unseres Umsatzes über den eigenen Online-Shop. Wir haben dann noch Unverpacktläden, circa 100 in Deutschland, die den Duschbrocken vertreiben. Das ist aber, also, cool für uns, und das finden wir auch unterstützenswert, ist aber kein relevanter Absatzkanal und sieht auch nicht so aus, als ob unverpackt in den nächsten 1, 2 Jahren so sehr wachsen würde, dass das wirklich relevant wird. Und deswegen sind wir genau da am Schauen, was sind vielleicht potenzielle andere Absatzkanäle, Vertriebskanäle im bestehenden Markt oder aber auch dann neue Märkte zu finden. Also genau. Und da sind, glaube ich, bei uns gerade die zwei größten Themen, an denen wir auch gerade aktiv arbeiten. Die Internationalisierung in die Schweiz gerade. Wir haben jetzt unseren .ch-Shop gelauncht. Und Amazon als weiteren Absatzkanal. Wir haben auf Amazon nach Höhle der Löwen schon Duschbrocken verkauft. Einfach, also da nach Höhle der Löwen war unsere Strategie, wir möchten eigentlich überall sichtbar sein, um diese 15 Minuten, die man da gesehen wurde, weitere Touchpoints für Kundinnen zu haben. Da geht es uns jetzt weniger darum, dass wir irgendwie langfristig bei DM, Rossmann oder Müller verkaufen wollen. Es war aber super, dass wir da irgendwie für 3 bis 6 Monate als Aktionsware waren. Einfach, dass Leute, die Show gesehen haben, nochmal die Marke wahrnehmen. Aber alles immer mit dem Ziel, die Leute auf den eigenen Online-Shop zu bekommen. Und deshalb haben wir auch die Produkte auf Amazon angeboten und dann nach 6 Monaten auch wieder rausgenommen. Weil wir die Leute zu uns bekommen wollten. Und dann haben Leute angefangen, auf Amazon unsere Duschbrocken zu verkaufen, die sie bei uns im Online-Shop eingekauft haben, weil ja unsere ASIN, also unsere EAN-Nummer letzten Endes, also die Produkte angelegt waren. Und damit war es für alle möglich, dort zu verkaufen. Und die haben dann relativ teuer die Produkte dort verkauft, wo wir dann eben viele Bewertungen bekommen haben. Und bei Amazon sieht man das ja auch immer schlecht, wer der Verkäufer ist. Da haben wir dann viel die Bewertungen bekommen, super Produkt, aber irgendwie für 14,99 € ein Duschbrocken, der eigentlich 7,99 € kostet, recht teuer. Da haben wir gedacht, okay, da müssen wir einen Riegel vorschieben und haben damals das war eben dieses Standardsortiment, das wir da zu dem damaligen Zeitpunkt hatten, nur den Duschbrocken auch, haben wir für 1 € teurer als im Onlineshop auf Amazon verkauft, damit da kein Arbitragehandel möglich ist.
Was haben mittelständische Unternehmen wie Westmark oder junge Startups wie Holy Energy und Three Bears gemeinsam? Sie vertrauen dem Full-Service-Ansatz von Dype. Durch den steigenden Wettbewerbsdruck und den zunehmenden Preiskampf ist ein ganzheitlicher strategischer Ansatz für Amazon heute unumgänglich. Mit Dype an deiner Seite kannst du dich darauf verlassen, dass dein Unternehmen nicht nur wächst, sondern auch in der sehr komplexen E-Commerce-Landschaft gedeiht. Mit unseren Strategien konnten wir in diversen Kategorien bereits Bestseller-Produkte aufbauen und skalieren. Wer mehr über unseren provisionsbasierten Full-Service-Ansatz erfahren möchte, ist herzlichst eingeladen, uns unter www.dype.me zu besuchen. PS, Glückwunsch auch an unseren langjährigen Partner Raphael von Wondersmile, der beim diesjährigen AMZ Hackers Event den Rubin Award für 500.000 € Monatsumsatz gewonnen hat. Weiter geht's!
Mhm. Und wir sehen jetzt, also wir haben dann eben auch mal eine Auswertung gemacht, um zu schauen, wie viel Suchvolumen ist denn da auf Amazon. Wir machen da aktuell so 300 Bestellungen im Monat, 300 bis 400, je nach Saison. Wie viel Suchvolumen ist denn da auch da und was könnte denn da noch potenziell möglich sein? Und da haben wir dann recht schnell gesehen, dass wir da aktuell sehr viel auf der liegen lassen. Genau, wir haben so 2000 Suchanfragen nach Duschbrocken pro Tag auf Amazon und bieten zum Beispiel halt 4 Sets an, immer mit einer Verpackung. Also wir haben noch eine Reisedose, dass man den Duschbrocken mit ins Gym nehmen kann oder in Koffer, also dass man den auch gut transportieren kann, ohne dass alles nass wird. Und wir bieten keine Nachfüllsets an, ohne diese Verpackung. Und jetzt haben wir mal geschaut, welche SKUs, also welche Bundles möchten wir denn auf Amazon einstellen. Wir stellen gerade die Listings, machen gerade die Fotos, was, wie ich gelernt habe, auch ein brutal wichtiger Faktor ist für Amazon. Und sind jetzt kurz davor, dann mit, ich glaube, es sind jetzt 60 SKUs an den Start zu gehen bei Amazon. Genau, denn was wir gesehen haben, also 2 Sachen, die wir festgestellt haben. Nummer 1, wir haben viele Leute, die auf Amazon nachbestellen. Also es ist nicht so, dass Leute dann ein Produkt auf Amazon ausprobieren und dann wechseln zu der Website oder dem Online-Shop. Also ist scheinbar so, dass es eine ganze Gruppe gibt, eine Kohorte, die ihre Produkte, wenn sie online kaufen, auf Amazon kaufen möchten. Und das ist ihr Haupteinkaufsweg und Kanal. Und das bestätigt sie, also wenn man so ein bisschen, also meine Mutter zum Beispiel ist ein Paradebeispiel. Die hat irgendwie einmal da ihre Zahlungsdaten hinterlegt und jetzt vertraut sie Amazon und kauft halt auf Amazon die Sachen. Ja,
das ist aber so. Ja, der Trust-Faktor auf Amazon, der ist in der Regel weitaus höher als im Shop. Die Leute kennen das. Selbst wenn sie euch vielleicht irgendwie über andere Kanäle finden, ja, endet oft trotzdem oder dann findet oft trotzdem der Kauf einfach auf Amazon statt. Ja, weil wie gesagt, da ist man sich einfach über die Konditionen bewusst, weiß, man kann es eigentlich immer zurückschicken, man ist auf der sicheren Seite. Ja. Und diesen Standpunkt oder da eben, ja, mal nah heranzukommen im eigenen Shop, da muss man schon sehr viel Branding im Endeffekt leisten, um diesen Trust annähernd auch da zu genießen. Ja, das ist wirklich schwierig. Ja, aber was mir jetzt in den Sinn kam, als ich mir die letzten Tage eure Amazon-Listings angesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr jetzt weiter bei den neuen Listings auch über FBM primär verkauft, also über euren eigenen Versand. Amazon bietet ja seit ein paar Monaten jetzt auch FBM-Sparabos an. Ja, also früher war das eigentlich nur FBA-Angeboten vorbehalten, dass du, wenn du über Amazon verschickt hast, diese Sparabos anbieten kannst. Jetzt geht das Ganze natürlich auch über FBM, aktuell noch nicht so, dass man das selber einstellen kann, da muss man über den Support anfragen, aber das ist natürlich für euch auch ein mega spannender Case, ja, weil wenn man sagt, ey, ich habe jetzt in der Regel, ich weiß nicht, wie lange ist die, was hast du vorhin gesagt, wie lange im Schnitt nutzt man jetzt so einen Duschbrocken,
ja. 2 Monate und wir haben auch alle unsere anderen Produkte, unser Deo und unsere Zahnpasta so angepasst, dass die alle sozusagen diesen gleichen Nachbestellzyklus haben, gerade im Hinblick auf vielleicht mal ein Abo einzuführen, aber auch dafür zu sorgen, dass du halt nicht irgendwie alle paar Tage oder paar Wochen ein anderes Produkt nachbestellen musst, sondern dass du das immer zusammen machen kannst.
Ja, ja. Nee, also das stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr spannend vor.
Mega spannend. Und das ist auch so ein Thema. Bei Amazon ist es für uns total leicht, dann sowas auch zu testen. Also wir haben noch keine Abos bei uns auf dem Online-Shop. Aber mal zu schauen, Mensch, wenn wir so ein Sparabo bei Amazon irgendwie anbieten, wie reagieren denn da die Amazon-Kunden drauf, ohne dass wir das jetzt vielleicht in unserem Hauptkanal bei Duschbrocken testen müssen.
Ja, sehr cool. Ja, dann würde ich gerne noch von dir wissen, wenn du jetzt heute nochmal von vorne starten würdest, wenn nochmal 2016, 17 wäre, gibt es auch Dinge, die du ganz anders machen würdest, wo du jetzt sagen würdest, ey, das, weil du hast vorhin gesagt, das würde ich alles wieder so machen, aber gibt es auch Dinge, wo du sagst, ey, das, nee, das würde ich heute anders angehen?
Also mit dem Wissen, das wir heute haben, würde ich, glaube ich, schon einiges anders machen. Ich glaube, wir waren damals einfach wahnsinnig unsicher, wie groß wird das Ganze, wie relevant, wie lange machen wir das auch, mehr oder weniger. Wir haben Wir haben so gestartet, dass wir gesagt haben, das ist ein Projekt. Wir haben nicht mal gesagt, das ist irgendwie eine Firma oder ein Startup, sondern wirklich nur ein Projekt, um sozusagen die Fallhürde so niedrig wie möglich zu machen. Und zu wissen irgendwie, dass wir jetzt 6 Jahre später, wir werden jetzt nächsten Monat 6 Jahre alt, hier stehen, hätten wir, glaube ich, gewisse Prozesse vielleicht von Anfang an ein bisschen professioneller aufgestellt. Also ganz schlimm, da flucht unser Steuerberater heute noch. Das erste Jahr haben wir eigentlich keine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben. Weil wir gesagt haben, ach, wenn die Summen irgendwie so groß werden, dass es fürs Finanzamt relevant wird, dann werden die sich schon bei uns melden. Aber bevor wir jetzt irgendwie kostbare Zeit in Bürokratie und Administration stecken, lassen wir das eher mal neben rauslaufen. Und als es dann doch irgendwie besser lief als erwartet, war das wahnsinnig viel Arbeit und wahrscheinlich viel mehr Arbeit, das dann nachzuarbeiten, als das von vornherein richtig aufzusetzen. Das Problem ist aber, im Nachhinein ist man immer schlauer. Weshalb, und man, der Mensch, er neigt auch immer dazu, dann irgendwie Geschichten zu basteln und Gründe zu finden, warum das genau so kam, wie es kam. Was vielleicht gar nicht zwingend sein muss. Von daher bin ich da sehr vorsichtig, da viel ändern zu wollen. Denn wo wir aktuell stehen und was wir gerade machen und machen dürfen, da bin ich so zufrieden mit. Also klar, wir wollen natürlich immer noch weiter wachsen und noch mehr Leute irgendwie von der Plastikflasche wegbekommen und noch mehr Plastikflaschen einsparen und auch weiterhin relevant sein und Vorreiter sein bei festen Pflegeprodukten. Und das hätte man sicherlich alles auch schneller und besser und machen können und größer. Aber da ich prinzipiell zufrieden bin, wo wir gerade stehen, bin ich sehr vorsichtig, da irgendwas zu ändern, weil ich nicht weiß, welche Auswirkungen das hätte.
Sehr cool.
Aber ich glaube schon, also ich glaube, so der größte Faktor ist irgendwie Wachstum mit ein bisschen mehr, wenn man einen Kanal findet. Also das ist, glaube ich, schon ein Learning. Wir hatten, glaube ich, echt das Gefühl, gerade bei Performance Marketing, cool, wir haben das irgendwie gecrackt, wir haben das verstanden, wie das funktioniert. Und das wird jetzt einfach so weiterlaufen. Und das hatte zwei Konsequenzen. Nummer eins, wir sind nicht all in gegangen in den Kanal und haben den so hart möglich gepusht zu der Zeit, wo das eben wahnsinnig profitabel war, sondern haben das sehr, also ich glaube trotzdem gut, aber gemütlich gemacht. Und zweitens, wir haben uns auch auf den Kanal verlassen. Und als dann mehr oder weniger auf einen Schlag, das war dann, ich glaube Februar 21 war der, oder 22 war der Angriffskrieg auf die Ukraine, auf einmal die Impulskäufe von Kundinnen zurückgingen und die Reichweite auf Social Media teurer wurde. Also man zahlt sozusagen mehr, um ausgespielt zu werden für die gleiche Reichweite und hat eine niedrigere Conversion Rate. Das sind zwei Faktoren, die sich gegenseitig potenzieren. Da standen wir dann schon irgendwie kurz blöd da. Weil ich gesagt, Moment mal kurz, das war irgendwie unser einziger wirklich relevanter Wachstumskanal und der fällt weg. Und wenn wir jetzt irgendwie bei uns in die Marketing-Schublade schauen, was haben wir denn da noch für andere Kanäle, die das vielleicht abfedern können oder wo wir Marketing-Budget umallokieren können, dann war da nichts, weil wir uns ausschließlich auf den Kanal konzentriert haben. Also ich glaube, das war ein wichtiges Learning, zumindest für uns, wenn man was findet, was gut funktioniert, sich da auch dann trauen, nicht, ich würde schon sagen, nicht aus dem Fenster lehnen und nicht irgendwie hier zu viel riskieren, aber doch da irgendwie noch vielleicht ein bisschen aggressiver, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, zu agieren und gleichzeitig nicht vergessen, trotzdem nach links und rechts zu schauen, was gibt's sonst noch für Möglichkeiten, damit weil es sich immer verändert. Also bei uns irgendwie so jetzt nach der vierten großen Wachstumsmöglichkeit in 6 Jahren und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, perfekt, jetzt haben wir das irgendwie verstanden und jetzt läuft das für immer so.
Ja, sehr cool, Johannes. Das wär's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Wenn man jetzt da noch nicht genug von gehört hat, also ich habe schon sehr viel gelernt jetzt von dir, aber ich weiß auch, dass du sehr aktiv bist auf LinkedIn. Ich denke, da sollte man dir auf jeden Fall folgen. Gibt es sonst noch irgendwo was, wo man mehr von dir bekommt?
Ich glaube, LinkedIn, also persönlich ist LinkedIn und so Business Insights irgendwie, über die wir auch gerade gesprochen haben, ist LinkedIn der beste Kanal. Das Coole ist, wir müssen irgendwie kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir können unsere Zahlen offen veröffentlichen, weil wir keine Shareholder haben, die uns da irgendwie den Mund verbieten können. Und weil das auch Informationen sind, für die wir dankbar gewesen wären bei der Gründung, weshalb ich das dann auch gerne teile. Und ansonsten, wenn es um die Firma geht, ist, glaube ich, bei uns aktuell noch, da merkt man auch, dass wir jetzt schon über 30 sind, Instagram der Hauptkanal und wir arbeiten an TikTok.
Sehr cool. Super. Johannes, vielen Dank.
Jonas, vielen Dank dir. Weiterhin viel Erfolg. Und wir quatschen noch wegen Amazon.
Ebenso, definitiv. Ja. Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.